Der Vier-Augen-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Vier-Augen-Podcast. Hier sind wir wieder. Marius ist natürlich auch dabei.
Hallo, schön, dass ihr heute auch wieder zuhört. Oder später.
Oder später, genau. Ja, wir haben ja eine Folge hier schon fleißig aufgenommen, die dann auch online gegangen ist. Und jetzt ungefähr einen Monat später sind wir wieder da. Und wie soll es anders sein? Wir haben uns auch für dieses Mal wieder ein Thema ausgedacht. Was ist es denn diesmal, Marius?
Also, ganz reißerisch haben wir uns gedacht, Überschrift: Das erste Mal, aber um gleich die ersten ZuhörerInnen zu enttäuschen, es geht nicht um das berühmte erste Mal, das man als junger Mensch hat, sondern es geht um den ersten Kinofilm, die ersten Serien, solche Sachen geht's.
Ja, da war man auch ein bisschen jung für das andere Thema vielleicht noch. könnte so sein. Also es geht sozusagen zum Beispiel um unseren ersten Kinobesuch. Sowas in der Art, genau.
Ja.
Magst du loslegen?
Fang du mal an. Wann war denn der bei dir?
Fang ich mal an. Ja, ich habe ja auch ein bisschen überlegt, recherchiert und bin dann drauf gekommen, dass mein erster Kinobesuch im Jahr 1987 war, aber bei einem Kinofilm, der damals kein aktueller Kinofilm war, sondern eine Wiederaufführung. Und zwar, der Film wurde tatsächlich einige Male wieder ins Kino gebracht. Vielleicht hast du auch schon Ideen, was es sein könnte. Es ist natürlich ein kindgerechter Film. Es ist ein Zeichentrickfilm. Eigentlich aus dem Jahr 1967. Hast du Ideen?
Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, weil du hast es mir vor vielen Jahren schon mal erzählt. Aber ich sage jetzt mal nichts und überlasse es dir.
Aber dann liegst du wahrscheinlich natürlich richtig, wenn du noch eine Erinnerung dran hast. Es handelt sich um das Dschungelbuch. Also den, ja, einen der klassischen Walt Disney-Filme eigentlich. Ich habe dann ein bisschen drüber noch nachgelesen jetzt, als ich ja die Aufgabe hatte, mal rauszufinden, was mein erster Kinofilm war. Und habe da in Erfahrung gebracht zum Beispiel, dass der im eigentlichen Ursprungsland in den USA gar nicht so der dominierende Disney-Film ist. Bei uns aber irgendwie schon. Was vielleicht auch, und das kann ich nachvollziehen, ich habe ihn seitdem ja auch nochmal angesehen, was auch an der Synchronisation liegen kann, weil die schon so auf Deutsch mit den Liedern und so schon sehr einprägsam ist. Und ich kann mich damals noch erinnern, also dieser erste Kinobesuch 1987, der war im damaligen Kino in Kitzingen, im Roxy hieß es damals. Ja. Ich glaube, das gibt es so auch ja wieder
das
unter dem Namen.
Gibt es wieder, ja.
Ja, und im großen Kinosaal, also die hatten, glaube ich, am Anfang zwei Säle, einer ein bisschen kleiner, der andere sehr groß. Und da war damals der typische Kinderauflauf, wie man das so bei einem Zeichentrickfilm mit den ganzen Kindern und Eltern hat. Also ich kann mich da zumindest noch ein bisschen auch dran erinnern, wie das damals war. Und auch, dass ich den Film Das Dschungelbuch damals wahnsinnig toll fand. Und dann in der Folge, es gab ja so ein paar Auskopplungen da draus, zum Beispiel Captain Baloo als Zeichentrickserie, also Captain Baloo und seine tollkühne Crew, das war ja so eine Disney-Serie, die dann, ich glaube, später auf Super RTL anfangs im Disney-Club, was es da im ersten deutschen Fernsehen gab, lief. Sowas fand ich dann auch total cool, also diese Auskopplungen da draus. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja, und du hast eine gute Einleitung gebracht. Mein erster Kinofilm war auch ein Disney-Zeichentrickfilm, allerdings 3 Jahre später, nämlich erst im Dezember 1990, nämlich Ariel, die Meerjungfrau.
Das war, ja, den kenne ich
damals,
auch.
Genau, das war damals der große Disney-Zeichentrickfilm zu Weihnachten. Es gab ja jedes Jahr einen, nur früher war das noch so, interessanter Funfact. Ariel, die Meerjungfrau ist im Original in den USA schon im Jahr vorher erschienen und damals hat es meistens noch ein Jahr oder sogar oder ein halbes Jahr gedauert, bis die Filme dann zu uns kamen. Und da hat man das halt damals wohl marketingtechnisch so gemacht. Also Ariel, die Meerjungfrau, ist in Deutschland gestartet am 29. November 1990. Ich habe den dann irgendwann im Dezember im Kino gesehen, auch im großen Kinosaal Nummer 1 im Roxy in Kitzingen mit meiner damaligen Kindheitsfreundin. Ich glaube, da war ihre ganze Familie mit dabei. Also sie hat 3 Geschwister. Und die Mutter war, glaube ich, noch dabei und dann noch Freundinnen, weitere Freunde. Und das kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Es war auf jeden Fall ein echtes Erlebnis. Ich habe den Film von da an absolut geliebt und wenige oder ein paar Monate später dann irgendwann mal die Videokassette dazu erhalten und die dann öfter abgespielt. Vor allem war es früher auch noch so, früher kamen Disney-Filme in der Regel, zumindest die meisten, nicht regelmäßig oder auch gar nicht im normalen Fernsehen. Also ich glaube, Ariel, die Meerjungfrau ist erst in den 2010ern das erste Mal im Free-TV ausgestrahlt worden. Leider in der falschen deutschen Synchronisation, also in der, die dann später, in der Ende der 1990er, aus unerfindlichen Gründen da nachproduziert wurde. Deswegen ich dann damals 2012 oder so den Film nach einer Viertelstunde auch ausgemacht hatte, weil mich das nicht mehr so gefallen hat. Also ich hatte den Film zwischendurch lange nicht gesehen. Also ich glaube, als Erwachsener habe ich den Film nie komplett gesehen, weil er mich jetzt auch nicht mehr so reizt. Und dann, also das war ein ganz, ganz großes Erlebnis. Und mein zweiter Kinofilm, wenn ich jetzt den zweiten auch gleich noch anfügen darf, war dann sehr wahrscheinlich ein Jahr später, also ich weiß nicht, ob es zwischendrin vielleicht einen Kinobesuch gab, war Bernhard und Bianca im Känguruland. Das war dann der Weihnachtsfilm in Deutschland, Weihnachten 1991.
Da gab es auch mehrere, oder, von Bernhard und Bianca?
Ja, ursprünglich, der erste Bernhard und Bianca ist, glaube ich, aus den 1970ern und das war dann eben die Fortsetzung, das habe ich aber damals irgendwie nicht so ganz kapiert, das war aber auch egal, weil man hat die Geschichte auch so verstanden, es ging da eben um ein Mäusepaar, das irgendwie Kinder oder Leute aus gefährlichen Situationen rettet und da waren sie halt eben in Australien. Ja, und das war im Endeffekt ja der Schwerpunkt der ersten Kinobesuche waren definitiv Zeichentrickfilme.
Ja, ich muss zugeben, also Bernhard und Bianca kenne ich, habe ich aber nie irgendwas gesehen. Also ich war dann schon auch bei den zweiten, dritten, vierten Kinobesuchen. Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr genau an alles Mögliche erinnern, aber da waren schon auch noch einige Disney-Filme in der Folge dabei. Also ich war zur damaligen Zeit schon ein bisschen Disney-affin. Das mag vielleicht, ich habe den Begriff ja vorhin schon mal erwähnt, das mag auch am zum Beispiel Disney-Club in der ARD gelegen haben, wo man dann einfach ja auch die Disney-Serien und so sehen konnte, was ja damals schon so ein bisschen eine exklusive Geschichte war. Und dementsprechend habe ich sehr viel Disney-Inhalte zur damaligen Zeit gesehen, eben im Kino und dann aber auch in dieser, ja, war ja eigentlich eine Kindershow, wenn man so will. Da war ja nicht nur Serien, sondern da sind ja auch Spiele gemacht worden, alles Mögliche. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also das war sehr prägend so für die ersten Film- und Serienerfahrungen, ja.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, die erste Ausgabe des Disney Club, die wurde ausgestrahlt am 5. Januar 1991. Also es war dann quasi so ein bisschen, oder für mich in dem Fall war es direkt nach meinem ersten Kinobesuch, wenige Wochen. Und das war natürlich auch ein Schwerpunkt. Ich habe damals natürlich auch die Mickey-Maus-Hefte und lange Jahre auch noch die lustigen Taschenbücher gelesen, habe die auch gesammelt. Da gab es dann diese schöne Buchrückenüberraschung. Und also wir beide waren damals, glaube ich, ich kann für dich, denke ich, auch sprechen, was die Marketingmaschinerie von Disney damals, also viele Jahrzehnte vor Disney Plus und so weiter angeht, sehr gut eingespannt.
Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, weil du vorhin die Videokassette zu Ariel erwähnt hast, gibt's die noch?
Nein, ich glaube nicht. Es war jetzt auch kein Original.
Weil das sind immer so die spannenden Sachen. Also ich zum Beispiel hatte so die Originalfilme oder so eigentlich so gut wie nie auf VHS, wenn dann Sachen aus dem Fernsehen selber aufgenommen mit einem Videorekorder. Aber ich meine, dass sogar das Dschungelbuch als VHS sich in diesem Haus hier bei mir befindet, aber nicht aus meinem Besitz, sondern aus dem Besitz meiner Frau bzw. deren Brüder. Weil die hatten damals einige Filme auf VHS und ich meine, das wäre da dabei. Da müsste man echt mal nachgucken. Hat sich mittlerweile in die Tiefen eines Schranks im Dachboden verzogen, die VHS-Sammlung. Aber da könnte man mal nachgucken. Also ich glaube, da ist also noch irgendwas da, ja.
Also ich habe auch noch ein paar VHS-Kassetten. Ich habe auch im Keller auch noch einen Videorekorder, den ich irgendwann mal später gekauft habe. Da sind auch noch einige Kassetten irgendwie mit dabei, aber ich glaube jetzt nicht, dass da die die von Ariel, die Meerjungfrau, noch dabei ist. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Also ich habe jetzt kein direktes Bedürfnis, wieder in mein neunjähriges Selbst da zurückzuschlüpfen und diesen Film nochmal zu schauen. Ich habe auch keinerlei Bedürfnis, dieses Realfilm-Remake letztes Jahr anzusehen. Also da ist, sind jetzt dann die Interessen doch ganz woanders. Und es gibt dann vielleicht ja andere Sachen, die man als Kind mochte, die jetzt vielleicht ein bisschen spannender sind oder sowas. Das
hat sich ein bisschen verschoben, ja. Das ist ja ganz normal.
Ist ja auch über 30 Jahre her, also
so sieht es aus.
Wir nicht.
Ja.
Aber wenn wir stehen geblieben wären.
Die Idee sozusagen von deinem ersten Mal in dem Sinne war aber ja natürlich erster Kinofilm, den man gesehen hat. Aber man kann das ja auch ein bisschen weiterdenken, natürlich. Also ich habe dann bewusst mal wirklich so, bin in mich gegangen und habe mal überlegt, was waren denn noch so Dinge, die vielleicht im Kino in dem Sinn zum ersten Mal dann für mich passiert sind und die ich riesig toll fand. Eins ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und das war 1996. Da lief im Kino James Bond GoldenEye. Der kam, glaube ich, Dezember 95 oder so ins Kino und lief dann bis in Januar, Februar, wie auch immer, rein. Und ich war ewig in dem Film nicht drin und wollte ihn dann aber trotzdem sehen. Einfach deswegen, weil mein Papa auch schon immer so ein bisschen James Bond-affin war. Und da hatte ich dann doch mal schon ein, zwei, drei gesehen und es war eine längere James-Bond-Pause zur damaligen Zeit gewesen und dann wollte ich den unbedingt sehen und dann hat sich eine damalige Schulfreundin mir angeschlossen, dann sind wir in das berühmt-berüchtigte Roxy-Kino da in Kitzingen gegangen, da gab es dann schon Saal 3, also die hatten irgendwann mal einen dritten Kinosaal ja angebaut.
Im Keller.
Genau. Und dann stehen wir da an der Kinokasse und kaufen unsere Karten, setzen uns ins Kino rein und irgendwann geht halt Werbung und Film los und sonst ist aber keiner im Kino. Also wirklich nur wir zwei. Und wir gucken dann da wirklich in der exklusiven Privatvorführung GoldenEye. Und das ist was schon in Erinnerung bleibt. Wenn man dann wirklich in so einem riesigen, also gut, der war nicht übertrieben riesig, aber trotzdem groß natürlich, klar, im Vergleich zum heimischen Wohnzimmer, aber wenn man dann in so einem Kinosaal sitzt und es ist wirklich sonst keiner da. Also das ist mir auch aus dieser Zeit noch total in Erinnerung geblieben.
War das dann so eine Art Date?
Sagen wir mal so, ich vielleicht ja, die andere Seite eher nein. Nee, vielleicht hört sie ja mal hier zu, keine Ahnung.
Ja, weiß ich, glaube ich weiß, wer gemeint ist. Ich sage jetzt nichts. Nee, also das habe ich teilweise heutzutage noch öfter, dass ich ins Kino gehe und der Kinosaal ist sehr leer, was teilweise auch in der Filmauswahl liegen könnte. Aber ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das war. War das 1993? Die Muppets Weihnachtsgeschichte, da war auch Weihnachten schon vorbei. Es war schon Januar oder Februar und ich bin da irgendwann mal, ich glaube, unter der Woche nachmittags in den Film gegangen und da war dann irgendwie, ich habe mitgekriegt, dass ein Mitarbeiter vom Kino sich da noch mit reingesetzt hat, irgendwie hinten. Ich saß weiter vorne und war ich dann im Endeffekt auch fast allein. Oder auch ein schöner Besuch im Herbst 1993, da war ich, das war bevor ich dich kennengelernt habe, da war ich mit einem Schulfreund in Hot Shots, der zweite Versuch, also da war ich 12. Das war damals auch genau der richtige Film mit meinem Schulfreund und dann waren noch zwei andere Jungs auch aus unserer Schule dort und wir waren zu viert, 4, 11, 12-jährige Jungs in Hot Shots, der zweite Versuch, war sehr lustig. Ich habe den Film Hot Shots, der zweite Versuch vor 5 Jahren nochmal gesehen, fand den irgendwie immer noch ganz nett, aber natürlich lang nicht mehr so lustig. Was daran liegt, dass der Humor halt auch recht albern ist. Aber
es gut, da wären wir auch wieder beim Thema Weiterentwicklung. Ja. Genau. Aber das ist ja auch so, also wir haben zum Beispiel Das war jetzt nicht im Kino, aber irgendwann auch, das wird auch Mitte der 90er gewesen sein oder vielleicht ein bisschen früher, gab es so ein Jugendtreff damals und der Jugendleiter hat dann immer, wenn man ein paar Aktionen gemacht hatte, auch mal gesagt, okay, jetzt gucken wir mal Film. Und da haben wir dann die nackte Kanone zum ersten Mal gesehen.
Ja, oh ja.
Zur damaligen Zeit ja auch ein großes Ding war. Ich meine, gab es ja auch 3 Stück davon. Soll das nicht neu verfilmt werden? Irgendwas habe ich
gerade nicht gelesen. Ja, das ist jetzt ganz witzig. Also es klingt wie ein schlechter Scherz. Aber die nackte Kanone, 3 Filme, 88, 91 und 94. Die nackte Kanone 2,5 und die nackte Kanone 33 ein Drittel. Mit dem unvergesslichen 2010 verstorbenen Leslie Nielsen in der Hauptrolle, genau. Der diese Rolle des trotteligen, immer etwas ungläubig schauenden Trottelpolizisten Frank Drebin perfektioniert hat. Das basierte auf einer Serie von 1982, die nach 6 Folgen eingestellt wurde, aber im Kino war das ein großer Erfolg und man hat ihn im zarten Alter von 62 oder so damals zum Star gemacht. Und das soll jetzt wirklich neu aufgelegt werden. Ich bin ja grundsätzlich gegen Neuauflagen und als ich das zum ersten Mal vor ein paar Jahren gehört habe, habe ich mir auch gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst, aber nicht nur, dass der Schauspieler die gleichen Initialen hat, wenn man sich das erstmal so überlegt, wirkt es sehr abstrus, aber ich habe jetzt ein paar Videos mit diesem Schauspieler gesehen, wo er auch humorvoll ist oder ein paar Serien- und Filmausschnitte. Liam Neeson, der irische Schauspieler, mittlerweile auch schon Anfang 70, soll jetzt tatsächlich die Rolle des Frank Drebin in einer Neuauflage von Die nackte Kanone die Hauptrolle spielen. Und ich bin irgendwie doch einigermaßen gespannt, auch wenn ich von solchen Reboots generell nichts halte. Aber
ja, siehst du, da wusstest du jetzt wieder ein bisschen mehr als ich. Also ich hatte es nur am Rand mitgekriegt, dass sich da wieder was tut. Aber auf jeden Fall, ich habe die Filme habe ich auch zu späteren Zeiten dann nochmal gesehen. Und die sind auch noch witzig. Aber da ist schon das Gleiche wie bei deiner Hotshot-Geschichte. Da sind auch Humordinge dabei, wo du heute sagst, naja, also finde ich jetzt eigentlich nicht mehr so brüllermäßig.
Ja.
Also das wäre demnach auch was du dann in so einem Reboot natürlich renovieren musst. Ja. Und Das macht's natürlich auch nicht einfach. Aber das fiel mir jetzt so beim Thema Humor ein, weil die sind mir auch total in Erinnerung geblieben, aber die habe ich leider nicht im Kino gesehen. Also das war dann wirklich bei den typischen Filmabenden. Aber das dürfte so, also der erste zumindest davon, der dürfte so einer der wirklich ersten oder vielleicht sogar der erste Filmabend so privat mit ganz vielen Leuten heimisches Wohnzimmer von unserem Jugendleiter mit 8, 9 Leuten, die dann da Chips kauend rumsaßen und sich einen abgelacht haben. Also es dürfte einer der ersten Filme gewesen sein, den ich so in so einem Männer-Jungs-Abend, wie auch immer, dann da gesehen habe. Ja.
Ja, wobei die nackte Kanone kann man jetzt nicht mit Hotshots der zweite Versuch vergleichen. Also nackte Kanone ist ja von einem Regie-Trio und einer der drei hat dann später auch Hotshots der zweite Versuch gedreht. Aber die nackte Kanone ist natürlich auch ein bisschen alberner, infantiler und ein bisschen schlüpfriger Humor, aber es ist nochmal ein bisschen besser und finde ich jetzt, ja, etwas schlecht gealtert durchaus, aber besser gealtert als andere Filme und viel besser als andere Filmparodien. Von daher gucke ich die immer wieder gern. Die sind auch früher immer, die werden, glaube ich, immer noch im Fernsehen rauf und runter wiederholt.
Meistens ja, die kommen 3 Teile am Stück. Ja.
Die gehen ja alle nur so 80 Minuten, das ist alles sehr kurzweilig. Und die Witwe von Elvis Presley, Priscilla Presley, spielt die weibliche Hauptrolle in allen 3 Filmen. Und das ist einfach immer wieder witzig. Und ich habe die auch hier alle drauf DVD und die Serie auch. Also das ist immer ein Spaß, das zu gucken, alle paar Jahre mal. Bietet sich zum Beispiel auch für einen Silvesterabend oder sowas an, wenn man das mag.
Das stimmt, ja. Also in Gesellschaft machen die Spaß. Das stimmt definitiv. Ja. Ja, und dann, um noch die Geschichte ein bisschen weiter zu spinnen. Wie gesagt, ich habe dann überlegt, was ist mir so aus der früheren Kino-G-Zeit wirklich noch in Erinnerung geblieben. Und da sind noch 2 Sachen dabei. Das eine kann ich zeitlich nicht lokalisieren, weil das auch mehrfach vorkam. Und das klingt für den heute jetzt sehr jungen Kinobesucher wie eine Geschichte, wo gerade halt wieder der alte Opa erzählt. Und zwar, dass plötzlich der Film aufhört, weil die Filmrolle gerissen ist. Ja. Das ist mir mehrfach passiert zu meinen Kino-Gehzeiten, wo du dann plötzlich im Dunkeln sitzt, es irgendwie hinter dir klappert im Vorführraum und dann panisch quasi ein Mitarbeiter sich dahin bewegt, um irgendwie jetzt einzuschreiten und dieses technische Problem zu beheben. Jetzt würde jemand wahrscheinlich fragen, was ist eine Filmrolle? Ja, also die Frage dürfte heute schon ein oder andere wahrscheinlich stellen. Aber das ist tatsächlich öfters vorgekommen, kann ich mich noch dran erinnern. Das ist auch noch im größeren Multiplex-Kino vorgekommen, als die noch nicht digital waren, wo ich mal in einem Film war. Sowas merkt man sich dann natürlich schon, weil es einfach irgendwie eine kuriose, aber auch witzige Situation ist. Und die andere, die ich auch an der Stelle unbedingt erzählen muss, du kennst sie wahrscheinlich ja, ist ein Jahr nach dem schon erwähnten GoldenEye, nämlich 97, wo ja einer der wahrscheinlich immer noch größten Filme aller Zeiten ins Kino kam, nämlich Titanic. Ja. Mhm. Weiß nicht, ob du weißt, was jetzt kommt, aber da waren wir so in Gesellschaft im Kino, ein paar Leute dabei. Und der Film dauert, ich habe nochmal nachgeguckt, 194 Minuten. Ist also nicht so sonderlich kurz. Und er ist ja kurzweilig, also ich fand ihn damals auch interessant und gut. Aber ab dem Moment, wo quasi dieses Schiff anfängt unterzugehen, muss man schon drauf warten, dass das jetzt auch wirklich untergeht. Also da zieht sich das dann schon so ein bisschen. Ja. Und mein Sitznachbar, den du ja auch noch aus Schulzeiten kennst, sitzt neben mir, guckt alle Minute auf die Uhr, wird leicht nervös. Und nachdem das Schiff immer noch nicht untergegangen war, brüllt er in den Kinosaal, jetzt sauft halt endlich ab! Ja, und der Kinosaal war am Brüllen, insbesondere natürlich die männlichen Besucher in dem Kinosaal. Und seine Begleiterin, die damals mit dabei war, heute sind die beiden verheiratet, also er hat sie nicht verschreckt, ne, hat ihn so richtig fest in die Seite eine reingewumst mit dem Ellbogen, ja, so nach dem Motto, wie kannst du nur, mach doch den Leuten hier das Filmerlebnis nicht kaputt und was weiß ich. Und sowas bleibt natürlich hängen. Und als ich dann Titanic später nochmal auf DVD gesehen habe, ich kann die Minute nicht genau lokalisieren, natürlich, wo das war. Aber ich konnte an nichts anderes mehr denken. Also, ich war eigentlich überhaupt nicht mehr auf dieses untergehende Schiff ab dem Zeitpunkt konzentriert, sondern nur noch an diese eine Erinnerung, weil die einfach dermaßen prägend ist, wie einer in dem Moment so abgeht, weil er jetzt will, dass dieses Schiff untergeht. Ja.
Das erinnert mich
ist einfach erzählenswert. Ja. Ja.
Das erinnert mich an eine Geschichte, die der deutsche Comedian Michael Mittermeier in einem seiner früheren Programme in den 90ern mal erzählt hat, also mit seiner damaligen Freundin, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt seine Frau ist, ist er in den Film Love Story, so eine dramatische, tragische Liebesgeschichte aus den 1970ern, ins Kino gegangen und hat dann halt so erzählt, ja, er guckt es so an, als dann eben der Protagonist die Frau kennenlernt, mit die er sich dann verliebt, hat er dann so ganz laut ins Kinosaal gebrüllt, nimm die nicht, die hat Krebs.
Ja, aber ist eine Geschichte, die geht in die Richtung. Ja. Also.
Das hat natürlich auch zu Ärger mit der weiblichen Begleitung geführt. Durchaus
das,
zu Recht,
muss ich sagen. Das glaube ich, ja. Ja, aber also das war auf jeden Fall was ich an der Stelle loswerden kann. Es darf ja auch mal eine ein bisschen witzigere Geschichte sein. Die amüsiert genau. Mich heute immer noch. Also. Ja.
Ja, es gibt, glaube ich, auch kürzere Filme über die Titanic. Es gibt auch Miniserien, es gibt aber, glaube ich, Filme, die ein bisschen kürzer sind. Also ich habe Titanic bis heute nicht gesehen. Ich habe jetzt allerdings auch weiterhin kein Bedürfnis, das zu tun. Mit 3 Stunden, 14 Minuten weiß ich halt, was Besseres anzufangen. Aber gut, wenn man den gucken will, soll man ihn gucken. Ist bestimmt jetzt kein komplett schlechter Film, aber ist jetzt nicht für mich interessant, muss ich sagen. Nun gut. Frage, kannst du dich erinnern, was du als kleines Kind, was du da so gern im Fernsehen gesehen hast, ob du kannst du dich in deine ersten Serien an erinnern, die du als Kind gesehen hast?
Ja, ich habe ja am Anfang schon mal so die Disney-Serien erwähnt, die ich dann in den 90ern sehr verstärkt geguckt habe. Aber spannenderweise so an irgendwelche Kinderserien der 80er und was weiß ich, kann ich mich relativ wenig erinnern, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht, wann das dann so bei mir losgegangen ist, dass ich so die ganzen Klassiker wie Pumuckl und was es da so gab, gesehen habe. Aber ab den 90ern habe ich relativ gute Erinnerungen an diese Disney-Serien. 80er ist irgendwie weg. Also das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß aber schon noch, dass ich zum damaligen Zeitpunkt relativ wenig Fernsehen geguckt habe. Also das war jetzt bei uns nicht so das riesige Thema. Es gab auch nur einen einzigen im Haus, der stand im Wohnzimmer, gar nicht sichtbar in so einem Schrank, den man zuklappen konnte. Und demnach zum Beispiel tagsüber hat sich jetzt die Frage nicht gestellt, ob man da den Fernseher anschaltet und irgendwas guckt. Und zum Beispiel dann eben in den 90ern der Disney Club, das war dann so ein fixes Ding, was ich gucken durfte. Und das habe ich dann auch regelmäßig gemacht. Und dementsprechend, ab da weiß ich viel, vorher weiß ich relativ wenig.
Also ich habe da jetzt auch nicht so wirklich extrem durchgehende Erinnerungen, aber ich weiß, dass ich im Alter von, ich muss wohl ungefähr 5 gewesen sein, ich habe schon wohl als Dreijähriger gern Fernsehen geguckt, haben mir meine Eltern immer wieder mal erzählt oder erzählen sie immer wieder mal gern, aber ich habe mit 5 Jahren so 2, 3 Serien geguckt, die kann ich jetzt mal kurz erwähnen. Das eine ist Heidi, habe ich damals geliebt. Heidi basiert auf den Büchern von Johannes Büren. Es ist an sich eine japanische Anime-Serie von 1974, die ab 1977 und 78 in Deutschland gezeigt wurde. Ich habe die dann, als ich 5 war, also irgendwann 1986 das erste Mal gesehen, als die wiederholt wurde. Gleiches gilt für Biene Maya. Das basiert auch auf Büchern, ist von 1975 bis 1980, lief dann ab 76 auch in Deutschland. Ich habe das dann auch 1986 gesehen und natürlich, was du auch schon erwähnt hast, Meister Eder und sein Pumuckl war natürlich auch ganz toll und ganz wichtig. Ich habe als kleiner Bub irgendwie gern mal so spontan ein bisschen gedichtet, habe das teilweise auch ab und zu mal niedergeschrieben. Gott sei Dank ist das verschollen. Und von allen 3 Serien gab es damals natürlich auch in Hülle und Fülle Hörspielkassetten, wo dann ganze oder teilweise Folgen dann quasi als Hörspiel nochmal adaptiert wurden.
Ja, das stimmt. Also Hörspielkassetten hatte ich, Pumuckl zum Beispiel auch einige und dann auch ein paar andere Geschichten natürlich. Die gibt's ja teilweise heute noch, Benjamin Blümchen und Co.
Ja. Genau, ja.
Da hatte ich relativ viel. Also ich weiß auch noch, dass ich sehr viel Hörspielkassetten gehört habe. Also das war so schon mein Zeitvertreib, wenn es um Mediennutzung, würde man heute sagen, ging. Also ich habe sehr viel gehört, ja.
Ja, das war ja auch, also man muss jetzt auch so sehen, also ich meine, es gab damals schon CDs, aber die waren halt noch nicht so verbreitet und ich habe meinen ersten CD-Spieler auch, glaube ich, erst mit 13 oder 14 bekommen. Vorher habe ich dann ab und zu mal CD gehört, auch aus den 1990ern bei meinen Eltern da irgendwie an deren Stereoanlage und ansonsten gab es eben Kassetten und da konnte man dann irgendwie Nachmittag, konnte man nebenbei auch irgendwas anderes noch machen. Ich bin zum Beispiel ein bisschen berüchtigender Familie dafür, dass ich teilweise Hörspielkassette gehört habe und parallel gelesen habe oder irgendwas gespielt habe und das war aber irgendwie, hat mich jetzt nicht überfordert. Das wäre heutzutage vielleicht wieder ein bisschen schwieriger, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Hörspiel oder sowas oder einen Podcast anhören würde, nebenbei jetzt irgendwas anderes machen, außer vielleicht einfach Hausarbeit oder Aufräumen oder so.
Multitasking.
Ja.
Ja. Nee, aber also an die Hörspielgeschichten kann ich mich auch noch erinnern. Ich hatte da so ein kleinen tragbaren Kassettenabspieler mit Batterie, ging der, wenn man wollte, also auch mit Strom, aber wenn man wollte, ging der mit Batterie und der lag dann immer so im Bett und unter der Bettdecke, wie auch immer. Und dann hat man da abends noch ein bisschen die A-Seite oder was weiß ich oder am nächsten Tag dann die zweite B-Seite von irgendeinem Hörspiel gehört. Also das habe ich sehr regelmäßig gemacht, ja.
Ja, nee, das ist so, sind so Erinnerungen. Das war damals auch sehr schön, aber heutzutage ist es nicht mehr so spannend. Interessanter Gag am Schluss. Ich habe 2022 einen Swissploitation-Film mit dem Titel Mad Heidi gesehen, der damals veröffentlicht wurde. Das ist wirklich so eine ganz billige Produktion aus der Schweiz, wo dieses Heidi-Idyll, dieser Heidi-Mythos in Anführungszeichen so ein bisschen für Erwachsene und mit Augenzwinkern und Humor da aufbereitet wird. Sie kämpft dann dagegen sogar gegen eine überzogene Käsediktatur und metzelt sich da durch die Gegend. Das war ganz lustig, aber jetzt auch nicht so besonders toll. Aber es war mal ganz nett zu sehen. Und mit Anfang 40 war ich dann auch bereit, diese etwas andere Version der Heidi, die ich von früher kannte, zu sehen. Also war ganz nett.
Das sind aber ja alles auch so Dinger, also Biene Maya, Heidi hast du erwähnt, die mittlerweile auch nicht mehr in den damaligen Originalen laufen. Da gibt es mittlerweile irgendwelche neue Versionen davon. Also ich habe mal vor 3, 4 Jahren die neue Version von Biene Maya gesehen, habe mir auch gedacht, meine Fresse. Also klar, mag die alte angestaubt wirken, aber an sich, wenn du als Kind da davor sitzt, ist dir das doch egal, ob das Ding jetzt hochglanzanimiert ist oder nicht. Ja. Und also ich fand die neue einfach wirklich schlecht. Das kann aber auch natürlich an der Erinnerung an früher liegen. Biene Maya kenne ich natürlich von früher auch. Aber das sind einige neue Sachen dabei, wo ich mir denke, naja, hättest du das unbedingt gebraucht? Ja, keine Ahnung.
Ja, das ist auch ein bisschen so. Teilweise sehen diese 3D-Animationen auch ein bisschen kantig und steril aus. Und das auch ein bisschen so ein Body-Shaming-Problem ist, dass die neue Biene Maya dünn ist. Und Bienen sind einfach nicht dünn. Das ist einfach so. Und deswegen war die alte Biene Maya und ihr Bruder, der Willi, waren halt einfach schön rundlich. Und die neue ist halt irgendwie so ein bisschen relativ schlank. Und das ist dann irgendwie ein bisschen witzlos, wenn Bienen irgendwie plötzlich dünn sein müssen. Das ist ein bisschen
Ist was
bedenklich.
dran, ja. Ist was dran. Ja. Aber ich denke, da haben wir doch jetzt einige erste Male angesprochen, oder? Also ist doch einiges
Ja.
zusammengekommen, ja,
Ja,
bei
das stimmt,
uns.
ja.
Ja. Genau, dann können wir ja mal einen Schritt sozusagen weitergehen. Wir haben uns ja überlegt, dass wir in unseren Podcast auch so ein bisschen ja, Service einbauen wollen, so nach dem Motto, uns gefällt irgendwas, vielleicht lässt sich's weitertragen an andere und deswegen eine Rubrik im Podcast wird jetzt sein, der Vier-Augen-Tipp und ich glaube, du hast einen, oder?
Okay, ja, das können wir gerne. Ich habe das letzte Mal im Endeffekt schon so einen ersten Tipp ausgegeben mit der Serie Legion, die auf Disney Plus gestreamt werden kann. Jetzt habe ich eine weitere Serie, die auch 3 Staffeln lief mit 27 Folgen und etwas zu früh vielleicht beendet wurde, aber eine großartige Serie ist, die auch für mich zu den besten Serien des vergangenen Jahrzehnts zählt, nämlich die Serie Penny Dreadful. Das ist eine US-amerikanisch-britische Horrorserie von John Logan. John Logan ist ein bekannter Drehbuchautor, der hat zum Beispiel Gladiator, Star Trek Nemesis und noch viele andere Filme hat er das Drehbuch geschrieben. Die Serie spielt im viktorianischen London, also circa 1890, und erzählt die Geschichte von verschiedenen Figuren. Einige davon sind Figuren aus bekannten literarischen Werken der viktorianischen Fantastik, zum Beispiel eben Dr. Frankenstein und seine Schöpfung, die Kreatur. Dann haben wir Dorian Gray aus Das Bildnis des Dorian Gray. Wir haben Figuren aus dem Roman Dracula. Wir haben Dr. Jekyll und Mr. Hyde auf eine gewisse Weise. Dann gibt es da eben generell Vampire, Werwölfe, Hexen. Und das ist aber alles ein bisschen so original, ist neu aufbereitet. Also erzählt jetzt nicht unbedingt direkt die bekannten Romane nach, sondern tut die ganze Geschichte ein bisschen, vor allem mit psychologischer Hinsicht, auch im Hinblick auf die unterdrückte Sexualität im viktorianischen Zeitalter erzählen. Und ist für mich eine unfassbar emotionale und psychologisch absolut tiefgründige und von produktionstechnisch aufwendige und großartige Serie. Ist natürlich Horror, da sterben Menschen, da geht es blutig zu und es ist kein Zuckerschlecken, aber die Serie hat mich mehrfach zu Tränen gerührt, auch dank großartigen Schauspielern wie zum Beispiel Eva Green als Vanessa Ives oder wo wir bei James Bond waren, Timothy Dalton als Sir Malcolm Murray oder ganz viele andere Schauspieler, die dann da Josh Hartnett als zerrissener Revolverheld, also ganz viele tolle Figuren. Gibt's auf DVD und Blu-ray und relativ aktuell, bald ab 31. März, dann auch im Angebot von Amazon Prime. Alle drei Staffeln. Es gab dann 2020, also die Serie kam ursprünglich 2014 bis 2016 raus, gab es 2020 ein Spin-off, was in Los Angeles 1938 spielt, Penny Dreadful, City of Angels, auch von John Logan, das allerdings nicht so qualitativ an die Originalserie heranreicht, hat auch seine Stärken, aber ist leider nicht so gut wie die Originalserie, ist auch dann demnächst bei Amazon Prime.
Mhm. Ja, das ist doch bestimmt für den einen oder anderen interessant. Also Horror klingt natürlich für mich auch immer gut, weißt du ja. Ja. Also wenn es da was zu sehen gibt, vielleicht sollte ich mir das dann mal anschauen. Ich habe tatsächlich ja noch Prime, also dann würde sich das ja anbieten. Das mal ab Ende März, hast du gesagt, genau.
31. März, also ja, das ist Ostersonntag. Gibt dann auch auf Vier Augen Kino auch Besprechungen zu den drei Staffeln von Penny Dreadful und zu dem Spin-off. Kannst du wieder in die Shownotes packen?
Mhm. Sehr, sehr gern. Jo. Ja, dann danke für den Tipp. Ich habe natürlich jetzt auch einen. Du hast gerade Vier Augen Kino, unsere Kino-Webseite, erwähnt. Mir fehlt noch ein Lob von dir. Ich habe was veröffentlicht. Ja, und noch ja, keine schön. Nachricht dazu bekommen. Ja, und das geht gar nicht.
Nein, Quatsch. Ja, ich war ein bisschen.
Aber nein, also ich war tatsächlich mal wieder fleißig. Also zumindest musste ich, nachdem ich die Serie gesehen habe, da was einstellen dazu und musste was dazu schreiben. Das hat mich einfach angeregt, da eine Kritik dazu zu schreiben, zumindest eine kurze, um ein bisschen einen Eindruck da auch zu geben. Und es geht um die Serie Arcadia, also man kann es bei kino.vieraugen.com nachlesen. Die ist zu sehen in der ARD-Mediathek, kann man noch bis Mitte August diesen Jahres dort angucken. Und die Serie ist so ein typischer Stoff, der mir ungemein gut gefällt. Also ich bin so einer, der auch schon mehrfach den Roman 1984 gelesen hat, vom Film dazu jetzt nicht so sehr begeistert war, aber der sich in das Buch und so ein Thema ungemein reinfuchsen kann. Und als ich dann die Beschreibung zu der Serie gelesen habe, dachte ich mir, okay, das musst du mal ausprobieren. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Also die Geschichte ist ja im Endeffekt die, dass in dem Fall ist es auch der Staat alles irgendwie kontrolliert. Und das macht er dadurch, dass die Bewohnerinnen und Bewohner implantierte Chips sozusagen haben, die alles aufzeichnen können, was da so passiert. Und es geht eigentlich darum, dass du dich als Person, die eben in dem Staat lebt, möglichst von deiner besten Seite zeigst. Dass du also zum Beispiel natürlich ordentliche Arbeit machst, wie auch immer, aber das geht viel, viel weiter ins Private rein, dass du zum Beispiel deinen Tagespegel an Zucker nicht überschreitest. Ja, also das wird dann wirklich bis ins Privateste kontrolliert, was da abläuft. Und wer halt dagegen verstößt, der fällt im Score und kann im schlimmsten Fall komplett aus dem Staat verbannt werden. Muss man sich dann so vorstellen, du wärst bisher in einer recht ordentlichen Burg, die im Endeffekt verschiedene Abteilungen hat. In der Mitte wohnen die mit dem guten Score. Nach außen wird es immer ein bisschen schlechter. Und natürlich außerhalb der Burgmauer sind dann irgendwann mal die, die aus dem Raster gefallen sind, weil sie einfach im Endeffekt ja, zu schlecht waren aus irgendeinem Grund. Das kann auch ein total banaler Grund sein. Und da drumherum baut sich im Endeffekt die Geschichte auf. Im Zentrum steht eine Familie, bei der eben genau das passiert, dass also plötzlich aus irgendwelchen Gründen die Scores fallen und du dann miterlebst, wie die absteigen, wie einer dann draußen ist und die Familie natürlich sich die Frage stellt, was passiert mit der Person da draußen? Überlebt die jetzt? Und daran ist es aufgehängt und ich fand es ungemein spannend gemacht. Man hätte sicherlich das ein oder andere besser machen können. Das ist jetzt keine Hollywood-Produktion oder irgendwas, aber es ist eine richtig gut gemachte Serie, die es auf jeden Fall lohnt, die 8 Folgen, die man auch dann ja relativ flott durch hat, einfach mal anzuschauen. Und dementsprechend wollte ich die mal weitergeben. Und wer ein bisschen mehr noch Inspiration braucht, kann sie auf unserer Seite nachlesen.
Ja, das klingt doch mal interessant. Was du jetzt gerade gesagt hast mit diesem Social Score, das ist ja jetzt abgesehen von vielleicht den ein oder anderen Science-Fiction-Elementen der Serie in der Volksrepublik China heute schon Realität. Also für die ist das dann keine Science-Fiction, sondern, was weiß ich, Temporary Fiction oder so oder fast eine Dokumentation. Also ja, es ist, weil du vorhin erwähnt hast, 1984. Also ich glaube, wenn der George Orwell heutzutage noch leben würde, der würde sich im Grausen abwenden, wie viel die Welt fälschlicherweise von seinem Buch gelernt hat und anderen Werken. Also ja. Ja,
also ich glaube auch in China, wenn man die Sachen liest, bei denen läuft ja auch wahnsinnig viel über diese App WeChat, was ja so ein Allround-Ding ist von Nachrichten schreiben über Bezahlen und was weiß ich. Also ja, ich glaube, da steckt schon einiges natürlich drin mit der Frage, ob man sowas in der Form haben will oder so. Ich fand auch schon damals im Film Minority Report so Geschichten zur damaligen Zeit waren die wahnsinnig zukunftsmäßig. Und heute denkst du dir, naja, eigentlich so besonders ist das jetzt nicht mehr. Könnte ich mir vorstellen, dass ich im Kaufhaus mal an einer Scheibe vorbeilauf und werde dann direkt mit Namen angesprochen, weil der Chip mich irgendwie erkennt. Was weiß ich, also so Geschichten, ja. die sind schon natürlich so immer Zukunftsthemen, aber vieles, glaube ich, davon ist schon in irgendeiner Form da. Vielleicht jetzt glücklicherweise nicht bei uns, aber also China ist da genau das richtige Stichwort, das stimmt, ja.
Ja, es ist mittlerweile auch in der Realität so, diese sogenannten Precogs aus dem Film Minority Report und der Geschichte des visionären Science-Fiction-Autors Philip K. Dick, die gibt es in der Realität auch schon. Jetzt nicht nur, was du erwähnt hast mit diesen Chips und dieser, dass du da eben überall gläserner Bürger bist und erkannt wirst und so weiter. Diese Precog-Sachen, das gibt es auch schon in der Realität, dass quasi Verbrechen aufgrund von Computerberechnungen oder Profilern oder beidem zusammen eben vorausgesehen und vielleicht verhindert werden könnten.
Mhm. Ja. Also da ist einiges in der Entwicklung auf jeden Fall, ja. Aber das würde, beziehungsweise es würde nicht, sondern es führt zu unserem letzten Thema für heute. Wir haben uns auch gedacht, wir reden ja sehr viel immer über Film, Serie und Co. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit anderen Dingen. Wir sind ja nicht nur am Fernseh gucken oder ins Kino gehen, sondern man kriegt ganz viele andere Sachen mit und deswegen haben wir uns gedacht, lohnt sich ja auch mal darüber zu sprechen, vielleicht so einen Aufreger des Monats, der einem aufgefallen ist oder wie auch immer. Und wir haben mal die Rubrik ganz kreativ den Vier-Augen-Augenmerk genannt. Und da fange jetzt ich mal an, weil du hast beim Tipp angefangen. Ich bin ja sehr, sehr technisch immer interessiert, schreibe Technikartikel, wie auch immer. Und da gibt es momentan eine Geschichte, an der kommt man nicht vorbei. Und die zeigt auch schon wieder so ein bisschen eine Sache, die man in gewisser Weise auch, ich will nicht sagen beunruhigend, aber zumindest suspekt finden kann. Und zwar, es war ja die Idee von der Europäischen Union zu sagen, es gibt einfach Dienste, die sind so relevant, dass man die irgendwie regulieren muss. Ist ja nicht unbekannt, dass Google dominierend ist, dass Facebook dominierend ist, dass Microsoft dominierend ist, wie auch immer. Diese Unternehmen heißen jetzt ja Gatekeeper. Und die Idee war, dass die zum einen einer stärkeren Kontrolle unterliegen, dass es aber auch von diesen Unternehmen zwangsweise eine Öffnung geben muss. Dass also die ihre Dienste zum Beispiel für andere, für Konkurrenten auch öffnen müssen. Konkretes Beispiel, du bist WhatsApp-Nutzer, ich bin Nutzer von Threema zum Beispiel, einem anderen Messenger, und jetzt können wir uns ja bisher nicht schreiben. Funktioniert ja nicht. Wir müssen beide WhatsApp nutzen oder müssen beide Threema nutzen. Und die Idee war, eine Schnittstelle zu schaffen, dass jetzt quasi der Threema-Nutzer dem WhatsApp-Nutzer auch eine Nachricht schreiben kann und dass es dann in der App WhatsApp halt in der extra Rubrik Fremdmessenger, wie auch immer, auftaucht. an sich eine gute Idee. Man hätte nicht mehr diesen Zwang, dass jeder unbedingt alles das Gleiche benutzen muss, sondern man hätte eine Wahlfreiheit. Was passiert aber jetzt? WhatsApp hat diese Technologie mittlerweile implementiert, weil sie müssen. Aber die ganzen anderen, die kleinen also, wie zum Beispiel Threema, wie Signal, was auch so ein Messenger in dem Bereich ja ist, die sagen, wir wollen gar nicht. Jetzt könnte man Kopf schütteln, ja, warum wollen die gar nicht? Die wollen deswegen nicht, weil sie natürlich dann die Verschlüsselungstechniken von WhatsApp bei ihren eigenen Diensten zugrunde legen müssten. Mhm. Die würden quasi Eigenständigkeit verlieren, obwohl man ihnen ja mehr Eigenständigkeit geben will. Und da sieht man, dass quasi aus einer guten Idee eigentlich ein vollkommener Murks wird, weil im Endeffekt die Leute, die man schützen will, gar nicht geschützt werden wollen, weil sie sagen, wir müssten unsere Prinzipien aufgeben. Und das fand ich in den letzten Wochen eine wahnsinnig spannende Diskussion, mit der ich mich dann auch ein bisschen eingehender beschäftigt habe. Und da passiert einiges momentan in diesem Bereich so, dass sich die Unternehmen öffnen sollen, auch die Nutzerinnen und Nutzer gern hätten, dass die das tun, aber da eben Dinge im Weg liegen, die man auch nicht einfach wegwischen kann. Und es wird die große Frage sein, wie geht man damit weiter? Und da bin ich wirklich gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert.
Ja, ich denke, was vielleicht ein Problem sein könnte, ist, dass diese kleinen Messenger-Anbieter eben sagen, ja, wenn wir uns jetzt da quasi schnittstellenmäßig mit Facebook, WhatsApp und was auch immer zusammenschließen, dann ist das dann auch wieder doch so ein datenschutzrechtliches Tor, das da geöffnet wird, oder ein Datenschutzproblemtor, was geöffnet wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Problem sein könnte oder das Problem sein könnte.
Ja, also ich verfolge es weiter und bin gespannt, wie die jetzt von offizieller Seite quasi drauf reagieren, weil denen fliegt ja quasi die Idee gerade um die Ohren. Ja, und da haben sie über Jahre dran gearbeitet. Das werden die nicht so einfach von heute auf morgen aufgeben. Definitiv nicht.
Ja, ja, das ist natürlich auch ein spannendes Thema, neben dem großen Thema KI, das uns ja auch bewegt.
Genau.
Und ja.
Hast du auch einen Augenmerk?
Ja, durchaus. Ist jetzt natürlich wieder filmbezogen. Vor kurzem war ja die 96. Oscar-Verleihung. Und der Abräumer des Abends war ja der Film Oppenheimer, das Biopic über den Erfinder der Atombombe von Regisseur Christopher Nolan. Ich bin an sich ein großer Fan von Christopher Nolan. Allerdings finde ich, dass seine letzten paar Filme nicht mehr so grandios sind wie seine ersten paar Filme. Und er hat jetzt dann, nachdem er schon x-mal nominiert war, jetzt für Oppenheimer endlich seinen ersten eigenen Oscar gewonnen. Der Film hat 6 weitere gewonnen, bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller und so weiter. Und irgendwie ist das ein bisschen albern, wenn man einen besonderen, großartigen Regisseur oder eine großartige Regisseurin für die aus meiner Sicht vermeintlich schwächeren Filme auszeichnet und nicht für die Filme, die er oder sie früher gemacht hat. Warum hat Christopher Nolan den Oscar nicht bekommen für Memento, für Prestige, für The Dark Knight oder Inception? Warum jetzt erst für Oppenheimer einen an sich, aus meiner Sicht, guten Film, der aber, denke ich, inhaltlich schon seine Schwächen hat.
Aber es ist der falsche Film, genau.
Das ist ja, für den also Oscar, das stimmt. Das kann man, also ich kenne mich jetzt mit Martin Scorsese nicht so aus, aber der hat ja auch 2006 dann endlich mal nach gefühlt 70 Jahren seinen ersten Oscar gewonnen für The Departed. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein guter Film ist, ich denke mal schon, aber warum hat er denn nicht den Oscar gewonnen für Taxi Driver oder Casino oder all seiner früheren Filme, die zu Meisterwerken zählen? Also das sind so Sachen, wo ich mir dann immer denke, anderes Thema bei den Oscars ist zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Remake ausgezeichnet wird, da wäre ich dafür, dass wenn es sagt, das ist jetzt ein englischsprachiges Remake eines Films aus einem anderen Land mit einer anderen Sprache, dass die Originalregisseure und Autoren den Oscar dann quasi mitbekommen. Zum Beispiel The Departed wiederum war ein Remake eines chinesischen Gangsterfilms. Warum haben da die Originalautoren nicht den Oscar mitbekommen? Oder der Film Coda vor ein paar Jahren, der auch bester Film gewonnen hat, über eine gehörlose Familie. Das ist das Remake eines französischen Films. Da haben der Originalregisseur und die Originalautorinnen auch keinen Preis dahingehend keinen Oscar bekommen, obwohl es ihnen eigentlich zustehen würde, nach meiner
Meinung. Ja, da wäre drüber nachzudenken, das stimmt, ja.
Also das sind so Sachen, wo ich halt immer, wenn ich dann die Oscars so verfolge, also natürlich freue ich mich, dass da manche Filme gewonnen haben. Poor Things ist ja auch ein großartiger Film, der hat ja auch ein paar Nominierungen und hat auch ein paar Preise gewonnen und viele Filme sind nominiert worden, die auch gut bis sehr gut sind, wo ich mich drüber gefreut habe. Aber es ist dann immer so ein bisschen, es hat immer für mich so einen faden Beigeschmack, wenn dann ein vergleichsweise, in Anführungszeichen, schwächerer Film eines sehr guten Regisseurs dann ausgezeichnet wird und nicht 10, 20 Jahre vorher die besseren Filme, die dieser Regisseur oder diese Regisseurin gemacht hat.
Wenn wir gerade schon bei Oscars sind, nur mal interessenhalber, weil ich krieg's natürlich mit, dass da die Oscar-Verleihung ist. Ich habe auch die deutschen Nominierungen mitgekriegt, die dann ja leider nicht berücksichtigt worden sind. Aber was würdest du aus deiner Sicht sagen? Zu Recht? Oder haben wir uns zu viele Hoffnungen gemacht? Oder?
Ja, das da kann ich jetzt vielleicht noch ein kurzes Thema mit einbringen. Also das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Im Endeffekt kann man sich über die Nominierung schon wie über einen Sieg freuen, weil es natürlich dann schon toll ist, wenn deutsche FilmemacherInnen, SchauspielerInnen da nominiert werden. Und was ein bisschen bedenklich war in der medialen Berichterstattung, der türkischstämmige deutsche Regisseur Ilker Çatak, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, der ja den Film Das Lehrerzimmer gemacht hat, der als bester internationaler Film mit nominiert war, der hat sich zu Recht darüber beklagt in einem Interview, ich glaube mit dem Spiegel oder mit dem Stern, dass er in der deutschen Berichterstattung von den Oscars ausgelassen wird. Da gibt es dann quasi nur Sandra Hüller, die eine Nominierung für ihren einen Film hat und der andere Film war auch nominiert. Und eben Wim Wenders, dessen Dokumentation nominiert wurde. Und es gibt quasi nur die mit deutschen Namen werden erwähnt und der Deutsche mit türkischen oder nicht deutschen Wurzeln, der wird quasi unter den Tisch gekehrt. Und das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Mhm. Und das sind solche auch solche Sachen, weil es ist ja auch ein deutscher Film und
das sind stand Sachen, aber nicht man, so im Fokus, das stimmt.
Ja, wobei dieser Film auch im Fokus durchaus stand als eben deutscher Beitrag für die Oscars, wobei es meiner Ansicht nach auch der falsche Film war, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist wieder meine sehr persönliche Sichtweise. Ich hätte da einen ganz anderen Film nominiert.
Jetzt musst du aber rausrücken. Jetzt kannst du.
Ja, natürlich das großartige deutsche Science-Fiction-Drama Aus meiner Haut, der letztes Jahr im Februar ins Kino kam und völlig untergegangen ist, der mich aber dermaßen bewegt und zu Tränen gerührt hat. Ein großartiger Film über das merkwürdige Thema Körpertausch, der das Ganze in einer ganz eigenen und wundervollen Art macht, kann ich nur empfehlen. Auch gibt es auch eine Kritik auf Vier Augen Kino, ein seltener 10-Punkte-Film. Es gibt bei mir nicht so viel 10-Punkte-Filme.
Ja, das hätte ich jetzt nämlich erwähnt. Du bist mir jetzt zuvor gekommen, weil genau ich habe die Kritik von dir gelesen und es ist mir damals aufgefallen, oh, Marius hat 10 Punkte gegeben. Das muss schon echt gut sein. Ja.
Also ich habe den auf dem Filmwochenende in Würzburg letztes Jahr gesehen, da war auch der Regisseur vor Ort und der hat auch ein bisschen so erzählt und die Zuschauer waren durchaus begeistert, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist kein einfacher Film, denke ich, aber es ist ein Science-Fiction-Film mit relativ wenig Science-Fiction, sondern es geht halt einfach um das Thema Körpertausch, das aber eher so emotional und psychologisch erforscht wird und das auf eine ganz großartige Weise mit großartigen Schauspielern und einem tollen Setting und toller Musik und wirklich großartiger Film. Kann ich nur empfehlen.
Das war ja dann jetzt schon wieder ein Tipp. Da hätten wir ja noch einen Vier-Augen-Tipp sozusagen zum Schluss.
Weil ja,
wir
sind schon am ja Ende wissen.
Angekommen, Marius. Wir haben
ja
schon wieder unser Ende heute
schnell
erreicht. Ja, genau. Also auf jeden Fall, ich glaube, wir haben wieder schöne Themen mit dabei gehabt. Wir haben tolle Tipps mit dabei gehabt. Wir haben unsere zwei neuen Rubriken jetzt mit dabei. Also war wieder eine spannende Geschichte. Und auch ein schöner Rückblick. Also das macht schon echt Spaß, dann einfach mal zurückzuschauen auf Kindheits- und Jugenderlebnisse dann bis hin zu den kuriosen und witzigen Geschichten, die man mit Film und Kino schon erlebt hat. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man sich über solche Themen unterhält, weil da fällt einem zwischendrin immer mal wieder was ein. Aber das war's für heute schon wieder.
Jo.
Also danke, dass du dabei warst und
jo, natürlich,
Schlusssatz gern. Diesmal bitte von dir und ich bin hiermit mal weg
dir.
Und sag danke fürs Zuhören.
Jo, danke auch fürs Zuhören. Ciao.